Grüne Küche, französische Küche, Bistro-Küche. Das sind drei Dinge, die wunderbar zusammenpassen, aber auch drei große Themen. Wenn das jemand zusammenbringen kann, dann Anne-Katrin Weber. Ihr Buch ist richtig toll geworden. Als sie das letzte Mal zu Gast war im Podcast, haben wir schon ein kleines bisschen drüber gesprochen. Jetzt ist das Buch fertig. Man kann es kaufen und wir haben ausführlich darüber gesprochen. Wenn dir diese Folge und vielleicht auch der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass mir doch gerne auf dem Portal deiner Wahl eine positive Bewertung und schicke diesen Podcast gerne weiter an Freundinnen und Freunden, von denen du denkst, sie lieben Kochbücher genauso sehr wie du und ich. Frei nach dem Motto, wer lesen kann, kann kochen. Ich freue mich sehr immer, wenn Gäste und Gästinnen zum zweiten Mal kommen und deshalb ein herzliches Willkommen an Anne-Katrin Weber.
Ja, du, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es ganz ebenso. Ich finde es ganz großartig, dass wir uns schon wieder hier sehen, virtuell sehen und heute uns sprechen.
Wobei es auch schon wieder ein halbes Jahr her, da kann man schon noch mal wieder in einen Podcast kommen, oder?
Unbedingt, da ist ja ganz viel in der Zwischenzeit passiert.
Das
Ja.
stimmt. Als du das letzte Mal da warst, haben wir noch in schöner Vorfreude geschwelgt für dein neues Kochbuch. Und jetzt ist es erschienen und liegt auch schon hier bei mir. Meine grüne französische Bistroküche. Ich muss da immer nachschauen, weil ich es nämlich auch mal falsch geschrieben habe, als ich was draus gekocht habe. Es ist nämlich ein sehr langer Titel, aber es ist ein Herzensprojekt.
Absolutes Herzensprojekt. Und ich gebe dir recht, der Titel ist ein bisschen lang und sperrig. Ich habe es, wenn ich hier an dem Buch, als ich ein Buch geschrieben habe, eben abgekürzt MGFBK oder Bistro-Küche ganz kurz. Ja, absolutes Herzensprojekt. Meine Freude könnte nicht größer sein, dieses Buch, und das sage ich jetzt mal, schreiben zu dürfen. Und eben umgesetzt zu haben. Das ist eine, ja, da ging für mich ein Riesenwunsch in Erfüllung, weil es einfach eine sehr persönliche Geschichte ist mit meiner Frankreich-Liebe und mit meiner Liebe zu allem, was grün ist. Und das habe ich versucht, in diesem Buch zu verbinden.
Das heißt, in dem Fall hast du das Buch dem Verlag gepitcht, also deine Buchidee. Manchmal ist es ja
Ja.
auch umgekehrt.
Nein, also das in diesem Fall, das ist ja wirklich eine ganz ja, spezielle, bestimmte Ausrichtung. Das war eine Idee, die habe ich in einem spontanen Anflug an dem AT-Verlag, dem Oas, geschrieben. Und da kam postwendend wirklich unglaublich eine E-Mail zurück. Und er sagte, ja, machen wir. Unglaublich. Und dann wusste ich auch, das ist in guten Händen. Das ist genau da, wo ich hin will. Und in dem Verlag mit einer tollen Zusammenarbeit. Und ich hatte alle Freiheiten der Welt. Und es könnte einfach nicht schöner sein, so zu arbeiten.
Woher kommt deine große Frankreich-Liebe? Ich glaube, im letzten Podcast haben wir schon ein bisschen das angerissen, aber es muss ja eine sehr große Liebe sein, weil sie wirklich aus jeder Buchseite fließt und strömt, wenn man sich das Buch anschaut.
Das freut mich sehr, dass du diesen Eindruck hast. Ja, und genau so ist das. Ich sage immer Leuten, da ist irgendwas mit mir passiert. Also ich weiß nicht genau was, aber ich war mit 9 Jahren mit meiner großen Verwandtschaft in einem ebenfalls großen Haus, Landhaus in der Provence. 5 Wochen, glaube ich, waren es, 5,5 Wochen, die für mich so ein endlos großer, toller, sonniger Sommer waren. Und da habe ich irgendwie diese Lebensfreude, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit so aufgesogen. Und das ist für mich eben gleichbedeutend mit Frankreich, mit französischer Lebensart. Und natürlich drehte sich auch da damals, wir waren sehr viele am Tisch, auch immer ganz viel um Kochen, um Einkaufen, um Marktbesuche. Und es hat mich schon als Kind so fasziniert. Ich kann mich da an Details erinnern. Ich glaube, die sind anderen in Vergessenheit geraten, wenn ich jetzt so im Austausch bin mit der Verwandtschaft. Und da ist irgendwie so eine Liebe entstanden. Ja, und die hat mich eben auch seitdem nicht verlassen. Und ich bin natürlich jetzt seitdem viele, viele, viele Male in Frankreich unterwegs gewesen. Und die wird nicht schwächer, diese Liebe, diese Verbundenheit zu allem Französischen und eben vor allem natürlich dieser riesengroßen Lebensfreude, Genusskultur. Ja, alles, was Essen und Genuss angeht, ist einfach ein ganz, steht einfach einen ganz großen Stellenwert in Frankreich da und das teile ich gerne.
Ist auch ein bisschen was mit deinem Berufswunsch dann später zu tun gehabt, das Kulinarische, also französisches Essen ist ja so die Basis für vieles. Also auch
Ja.
gerade wenn man zum Beispiel eine Ausbildung macht zum Koch oder zur Köchin, ist französische Küche ja in der Regel der Ausgangspunkt. Die Wiege dessen, was wir Fine Dining nennen, wenn es gehobene Küche ist, dann ist es oft französisch inspiriert oder sowieso durchweg französisch. Hat es damit dann auch direkt zu tun gehabt, die Erinnerung an diese Kulinarik und das Essen und Frankreich und diese große Liebe, die da in dir war?
Also ich glaube, diese Liebe, als ich da 9 Jahre alt war, da ging es nicht so sehr um die klassische französische Küche. Aber insgesamt eben stellt natürlich die französische Küche diese klassische Ausrichtung eine Basis des Kochens, der Kochkunst dar, für mich auch. Ich habe ja auch später dann nach dem Abi eben auch eine Ausbildung gemacht in einem sehr, sehr guten Restaurant. Und da ist einfach französisches Kochen ist die Basis, auf der alles aufbaut, die ganze Soßenkultur und so weiter. Und dann habe ich ja noch eine zweite Liebe, das ist ja eben meine Liebe zu allem, was grün ist, zu meinem geliebten Grünzeug, wie ich es mittlerweile sage, was aber gar nicht despektierlich sein soll, sondern ich liebe alles, was grün ist, was aus dem Garten kommt am besten oder vom Markt. Und diese beiden Lieben sind bei mir ganz stark ausgeprägt und diese Liebe zu, naja, sag mal, zu pflanzenbasierter Küche ist ja in Frankreich bis heute nicht ganz so sehr ausgeprägt, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Und mein Ansinnen, meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe für dieses Buch, ist, das eben in einem Buch zu bündeln und zu zeigen, ey, es geht auch eben überwiegend vegetarische Gerichte, es ist nur ein bisschen Fisch und Fleisch drin, so wie ich eben gerne koche, so wie ich mich ernähre, so wie ich meine Familie bekoche, so wir hier essen und wie es uns gut tut und uns gefällt. Und der Genuss, den ich eben aus Frankreich auch kenne und wiederholt da erleben konnte, der ist natürlich an ganz großer oberster Stelle.
Warum ist es in Frankreich so, dass die so Fleisch- oder tierlastig essen? Ich hatte hier mal so ein Meal Prep-Buch, das mir eigentlich sehr gut gefallen hat, aber es war so irre viel Fleisch jeden Tag. Irgendwie musste ich die ganze Zeit Fleisch verkochen. Das war schon interessant. Und dann natürlich mit der französischen Autorin hat es auch total Sinn ergeben. Die hat dann wohl noch mal ein zweites geschrieben, was dann vegetarisch war. Das hätte mich interessiert, aber da habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Mir hat dann schon das erste Meal Prep Buch so ein bisschen gereicht und vielleicht bin ich auch eher so spontan in der Küche. Ich fand es eher anstrengend, vorher schon alles vorzubereiten.
Das
Und
kann ich mir vorstellen.
dieses, dann haben sie keine Mühe, ja, aber das ist ja der Witz an der Sache, dass ich gucke, was im Kühlschrank ist und dann mir Mühe mache. Ich möchte mir Mühe machen.
So
Woran
ist
liegt
es. Und
es?
ja,
In
das ist
Deutschland ist
genauso
es ja
auch,
viel die
ja.
Nachkriegszeit, dass wir gesagt haben, okay, aus dem Mangel heraus jetzt in die Vollen, jeden Tag ein Stück Fleisch auf den Tisch und ein Stück Wurst aufs Brot. Woran liegt es in Frankreich?
Ich glaube, da ist einfach viel, da geht es viel um Traditionen und man hat eben früher auch so gekocht und natürlich, was du eben ansprachst, dieser klassische Sonntagsbraten, den es dann bei uns gab oder nach dem Krieg, eben diese Lust auf Fleisch, die kam bei uns ja später. Früher war das ja eben nicht so. Es war ja auch viel zu kostbar im wahrsten Sinn des Wortes. Und in Frankreich, die Küche ist einfach sehr aus Traditionen geprägt. Da gibt es auch heute noch eben diesen klassischen Sonntagsbraten. Man trifft sich mit der Familie und da gehört Fleisch ganz selbstverständlich dazu. Die neuere Entwicklung, dass man eben auch sagt, man kann eben auch mit ganz viel pflanzlichen Lebensmitteln, mit ganz viel Gemüse, mit dem tollen Käse, den es dann natürlich gibt, auch da eben ein gleichwertiges Essen zelebrieren, das ist noch nicht so weit verbreitet. Und je weiter du aufs Land kommst, desto weniger, ich rede jetzt nicht von den Städten, wo natürlich auch alles immer schneller voranschreitet. Aber auf dem Land, in den Familien, da ist eben das immer noch sehr traditionell, sehr werteorientiert. Was, ja, so würde ich es sehen.
Es hängt ja so ein bisschen der französischen Küche auch an, ein bisschen kompliziert zu sein. Und dass man viel Mühe hat, dass man lange vorbereiten muss. Du hast schon die berühmten Soßen angesprochen, die machen sich nicht von alleine. Ich habe sogar mal einen spannenden Artikel gelesen, dass die jungen Menschen in Frankreich gar nicht mehr so Lust drauf haben und sehr vieles fertig kaufen. Und es wurde schon der Niedergang der französischen Kochkultur herbei zitiert. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber ist französische Küche kompliziert oder hast du deshalb mit Absicht Bistro auch vorne drauf geschrieben, weil man dann das Gefühl hat, das ist was, was nicht so kompliziert ist und eben nicht Fine Dining und hohe Ansprüche hat, sondern dass man das so ein bisschen nebenbei auch machen kann?
Genau, also Bistro impliziert ja, das ist eben eine etwas einfachere Küche. Im Untertitel heißt mein Buch ja auch Lieblingsrezepte für jeden Tag. Und das soll es ja auch sein. Ich will ja, dass das Buch auch in die Hand genommen wird, in die Küche am besten mitgenommen wird und daraus gekocht wird. Ich bin selber ein eher ungeduldiger Mensch, also ich würde jetzt auch nicht stundenlanges Soßenköcheln zelebrieren. Das kann man ja alles machen, ist alles wunderbar. Aber diese Restaurantküche, so wie ich es auch immer gemacht habe früher, das ist für mich nicht eins zu eins austauschbar mit dem, wie ich zu Hause koche. Und zu Hause habe ich eine einfache Küche, bei der trotzdem eben der Genuss ganz weit oben steht. Und ich möchte in meinen Rezepten zeigen, in meinen Büchern zeigen, wie man das eben auch mit etwas weniger zeitlichem Aufwand auch zu Hause hinkriegt. Weil, meine, wir haben alle noch ein Leben außerhalb der Küche. Wir alle arbeiten, haben Familie und so weiter, möchten auch noch anderes machen als, also die meisten von uns, als stundenlang in der Küche zu stehen. Und ich versuche eben da mit kleinen Abkürzungen, mit kleinen Kniffen und auch einfach einfacheren weniger zeitaufwendigen Rezepten zu zeigen. So geht's auch. Und trotzdem eben ganz oben Genuss, gesunder Genuss, wie ich auch gerne sage, weil es für mich sich nicht ausschließt, sondern eben eins ist. Und Lebensfreude und die Zeit dann eben auch teilen am Esstisch, was ich ganz wichtig finde. Also sich Zeit nehmen, zum Beispiel zum Essen auch und nicht nur zum Kochen.
Ich finde, dass dein Buch das total rüberbringt, weil du uns mitnimmst, ein bisschen nach Frankreich, aber auch ein bisschen in deinen Garten. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man sitzt mit dir am Tisch. Und ich finde auch, die Zusammenstellung der Rezepte macht so viel Spaß. Manchmal ziehen bei mir Kochbücher nur kurz in die Küche ein und wandern nach dem Ausprobieren dann wieder ins Regal. Aber dieses Buch, das wird noch ein bisschen länger hier stehen, wenn man es wirklich den ganzen Sommer über auch wunderbar in der Küche stehen haben kann.
Das
Wobei ich
freut mich
da
ungemein.
sehr
So soll
gerne.
es auch sein, natürlich. Und ich hoffe auch über den Sommer hinaus. Ich habe ja auch noch ein Kapitel für Herbst und Winter ganz am Ende des Buches geschrieben, weil es geht ja nicht nur, natürlich verbinden wir mit Frankreich, mit Südfrankreich, ne, Leichtigkeit, Sommer, Sonne. Aber auch in Frankreich gibt es wunderbar, natürlich tolle Rezepte und Gemüse, die ich ja zum Mittelpunkt meiner Rezepte eben erkore. Und die gibt es auch im Winter. Dort, wie hier.
Du hast gerade schon die Struktur angesprochen, die ist ein bisschen anders als in anderen Büchern und die ist sehr überraschend, wie ich finde. Also manchmal hangelt man sich ja durch Jahreszeiten oder durch Mahlzeiten, Frühstück,
Ja.
Mittagessen, Snack, Kaffee, Kuchen, Abendessen oder man hangelt sich durch Anlässe. Aber bei dir ist es noch mal ganz anders. Da gibt es Kapitel wie Apéro, Salut Printemps, da geht es um den Frühling, aber dann gibt es ein Kapitel zu Paris, dann gibt es ein Kapitel zum Sommer, Voilà l'été, und dann gibt es ein extra Kapitel zu Feigen. Wie bist du auf die Struktur gekommen? Hat die sich was schwer oder kam das so mühelos, weil du gesagt hast, genau das sind die Themen, da möchte ich meine Rezepte drum strukturieren?
Genau, also letzteres. Es war überhaupt nicht schwer. Das war für mich quasi, ich hatte also direkt die Struktur im Kopf. Da gab es vielleicht noch zwei, drei andere Kapitel, die ich dann wieder ein bisschen hin und her geschoben und verworfen habe, weil das Buch jetzt auch nicht 500 Seiten haben kann, sondern nur 200, weiß nicht, 30. Aber das ist absolut mit Leichtigkeit entstanden. Die waren quasi da bei mir, weil es eben für mich immer einen Bezug ergibt. Und für mich, es fängt ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, mit Apéro an, dieses kleine Ritual, so habe ich es eben häufiger erlebt, als ich Sommer-Au-pair war in Frankreich. Dieses lässige Hineingleiten in einen Abend, finde ich grandios und wünsche mir mehr davon hier. Und dann gibt es eben Anlässe. Also ich feiere natürlich in dem Frühlingskapitel eben das ganze junge Gemüse, was dann eben so schmeckt, wie es dann nicht mehr im ganzen Jahr über schmeckt. Ich bin absoluter bin Brotliebhaberin, könnte morgens, mittags, abends Brot in allen Variationen essen. Darum gibt es eben auch ein Kapitel, La Dame Tartine, also Tartine, das belegte Brot, was ja auch seit einigen Jahren auch hier gefeiert wird. Und das habe ich eben vor XXX Jahren schon in Paris erlebt. Und das ist für mich auch hat eine ganz wichtige Bedeutung. Dann gibt es natürlich die Städte, zu denen ich eine besondere Beziehung habe, eben Paris und Marseille. Marseille auch als Schmelztiegel mit den ganzen wunderbaren Einflüssen dieser speziellen Sonnenküche da unten. Und ja, du sprachst den Feigenbaum an. Ich liebe Feigen. Ich liebe Feigenbäume. Wir haben einen mittlerweile sehr großen, stattlichen Feigenbaum hier im Garten, also in Hamburg. Der hat sogar einen nicht ganz unkomplizierten Umzug aus einem Garten in den nächsten erfolgreich überstanden. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Ich liebe den Duft. Ich liebe die Blätter. Ja, natürlich die Früchte. Und drum war auch klar, das ist ein eigenes Kapitel. Und ich wollte eben bewusst nicht eine klassische Buchstruktur mit, was nicht, ja, morgens, mittags, abends oder mit Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte, Desserts, Gebäck haben, weil das gibt es natürlich, kann man alles machen. Und ich wollte eben so meine persönliche Beziehung da aufzeigen.
Es gibt auch ein wunderschönes Bild, wo du unterm Feigenbaum sitzt
Das ist
und
mein Baum hier auf der neben der Terrasse.
großartig. Und ich habe gerade in dem Moment, wo ich das Bild angeschaut habe, dachte ich so, ich reiß dieses Jahr meinen Feigenbaum raus. Der wächst und wächst und wächst und wächst nicht. Er bleibt immer gleich groß. Das geht so nicht. Ich möchte auch eine große Feige haben. Ich
Man
wohne hier in
muss ihn vielleicht mal
Süddeutschland.
schneiden.
Hier gibt es Feigenbäume bis zum Umfallen. Es gibt hier ausladende Riesenfeigenbäume, weil es so ein mildes Klima ist, wo der Wein gedeiht, wo die Pfingstrosen schon zu Ostern blühen manchmal. Und ich möchte auch einen schönen großen Feigenbaum haben. Ich bin ganz neidisch und ich bin so glücklich, dass es ein ganzes Feigenkapitel gibt. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn die Feigenzeit ist, dass ich da mich total reinwerfen kann und dann darin schwelgen kann, irgendwie alles Mögliche mit Feigen zu machen.
Wunderbar,
Das
mach das.
Da hast du mir einen großen Gefallen getan mit dem Feigenkapitel. Und da kann ich, also ich kann es wirklich kaum erwarten. Und die sehen alle so lecker aus, die Sachen. Also ich blätter gerade noch mal durch, ich halte es kaum aus.
Sehr schön, so soll es auch sein. Genau, das Feigenblätterparfait ist ja auch ein heißgeliebtes bei mir. Also wo ich dann eben diese Feigenblätter nehme zum Parfümieren des Parfums, das finde ich ganz wunderbar, weil eben es geht nicht nur um die Früchte, es geht auch wirklich um die Blätter und das Öl, was man daraus machen kann. Dann backe ich ja eine Galette, also man hat diese ach, das ist ja wie Marmelade im Mund. Also diese vollreifen Feigen, die so ganz süß sind und fruchtig und die zerfließen. Und das finde ich in Kombination mit diesem knusprigen, einfachen Teig ganz wunderbar. Also es ist, wie gesagt, einfache Rezepte, wirklich umsetzbar. Das ist mir ein Anliegen, weil ich möchte, dass sie auch gemacht werden.
Und ich habe schon einiges ausprobiert. Die Feigengalette steht übrigens ganz oben auf meiner Liste. Da ist auch schon ein Kleberchen drin in meinem Buch. Ich liebe
Sehr
nämlich Galette und ich
schön.
liebe Feigen. Aber ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Unter anderem auf Seite 21 die schwarze Tapenade. Die kam so gut an, dass Menschen mich nach dem Rezept gefragt haben. Die gab
Mal
es nämlich
kein
beim.
Wunder, das sind ja auch Feigen drin, ne? Getrocknete
Ja.
Feigen.
Und
Ja.
die gab es zum Osterbrunch. Zum Käse und da waren alle ganz high. Das fanden alle ganz großartig.
Schön. Und
Den
da siehst du doch mal,
Auberginen-Kaviar
oder?
gab es auch schon.
Ja,
Warum
schön.
heißt der Kaviar? Weil der hat ja mit Kaviar eigentlich nichts zu tun.
Der hat nichts mit dem Kaviar von Fisch zu tun. Du kannst es auch gerne anders nennen, aber in Frankreich sagen die eben Kaviar dazu, weil der quasi so, also Ich mache ihn ein bisschen grober, aber man kann ihn ja auch so ganz fein hacken, dass er quasi die Struktur, die Textur eines Kaviars hat. Das ist natürlich bildlich gemeint. Das ist eben ist nicht in Kugelform, aber du kannst auch einfach Aufstrich sagen oder Creme. Aber es heißt eben Frankreich Caviar d'Aubergine. Also da habe ich es einfach mal übernommen. Klingt auch
Fantastisch.
elegant, oder?
Klingt
Ja,
großartig
finde ich auch.
und ist auch
Und schmeckt
köstlich und ein fantastischer
großartig.
Dip, gerade eben zum Apéro, zum berühmten. Dann habe ich die Madeleines gemacht, habe ich dir ja eben noch geschrieben. Die Madeleines sind mein neues Standardrezept. Ich hatte ein Madeleine-Standardrezept, weil mein Mittlerer liebt Madeleines. Und die gab es auch zu seinem Geburtstag. Da hatte ich den Teig schön am Abend vorher gemacht. Die sollen ja, der Teig muss ja ruhen, mindestens ein paar Stunden, auf jeden Fall über Nacht besser. Dann habe ich die frisch morgens gebacken und es war der Duft allein im ganzen Haus und er hat sich so gefreut und habe ich gesagt, findest du jetzt diese Madeleines besser oder die, die ich sonst so mache? Und dann hat er gesagt, Mama, die schmecken wie die anderen, nur sehr viel besser.
Ach, wunderbar.
Und damit ist es jetzt entschieden. Für immer werden wir die Madeleines jetzt nach deinem Rezept machen und an dich denken.
Sehr schön. Und ich finde auch gerade bei den Madeleines, da sieht man ja, es ist ein ganz schlichtes Rezept. Ne? Also ohne Chichi, ohne irgendwelche modischen Kapriolen. Und wie auch eben diese ganz klassischen, einfachen, traditionsreichen Rezepte in Frankreich eben so einen Bestand haben. Und das freut mich ungemein. Das finde ich, die sind nicht da, um zu beeindrucken. Die müssen einfach nur gut schmecken. Und genauso so koche ich ja auch. Also versuche ich auch jetzt, oder schreibe ich auch mal ein Rezept. Es geht mir nicht darum, jemanden zu beeindrucken, außer was den Geschmack angeht. Aber ich möchte eben diesen Genuss teilen. Das ist mein Ansinnen. Und ich finde, das kann man eben auch mit so einer klassischen Madeleine ganz wunderbar, wenn sie gut gemacht ist.
Du sagst, die machen keinen Eindruck und sind was Schnelles, Leichtes, weil du natürlich die schon tausendmal gemacht hast. Aber wenn ich hier in meinem Umfeld sage, ach, weißt du, da mache ich jetzt noch mal schnell ein paar Madeleines in den Ofen, dann gucken mich alle mit großen Augen an und dann kommen die mit ihrer wunderschönen kleinen Muschelform auf den Tisch, sind noch warm mit Puderzucker oben drüber und dann so, oh mein Gott, hast du die jetzt wirklich einfach schnell? Und ich so, ja, ich hatte ja den Teig schon im Kühlschrank, ich musste die ja nur in den
Oder?
Ofen schieben. Oh mein Gott, die sind, oh, so schnell. Also Kuchenbacken ist immer so eine große Sache für alle Menschen. Dabei sind die so wirklich schnell gemacht und die haben eben diesen einen Trick, dass man die flüssige Butter und dass man die nochmal in den Kühlschrank stellen muss und dann macht man die einfach in die Form. Ich habe auch so eine ganz easy peasy Silikonform. Da muss man auch nichts viel pinseln und auskühlen lassen und nochmal pudern und weiß ich nicht was. Das geht rucki zucki. Aber es sind alle so beeindruckt, eben weil die so klein sind und so fein trotzdem und so fein schmecken auch. Und dann warm und dann dieser Genuss, das Süße und das Warme und die Butter, also
Und es
Madeleines.
riecht gut. Genau,
Es
ja,
riecht
sehr schön.
köstlich. Also Madeleines sind die heimlichen kleinen Stars hier zu Hause bei uns. Da kann so mancher große Kuchen, ach, jede Torte kann da für meinen Sohn auf jeden Fall einpacken. Den lässt er links liegen, es schmeckt ihm nicht. Aber Madeleines, die findet er großartig.
Wunderbar. Liebe Grüße an deinen Sohn, deinen Mittleren. Freut
Das
mich
mache ich.
sehr.
Das mache ich. Und für mich, mir habe ich noch einen kleinen Gefallen gemacht an meinem Geburtstag, Anne-Kathrin. An meinem Geburtstag habe ich Paris-Brest gemacht und habe mich so über mich selbst gefreut und habe den Brandteig gemacht und ist gut gelungen. Und dann habe ich mir voll ein abgebrochen mit der Creme in der Spritztülle, weil die Mandelstückchen zu groß
Ah.
waren. Und dann habe ich die einfach ganz entspannt mit dem Löffel hübsch auf die Kringel drauf gemacht und den Deckel drauf und es sah trotzdem toll aus.
Super. Und hat hoffentlich auch ebenso toll geschmeckt
Ah,
allen, ne?
es war köstlich. Es war
Super.
köstlich. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber innerlich habe ich praktisch zu dir einen Petit Noir gehoben, so wie du es im Text schreibst, und habe die sehr genossen und die anderen haben die auch sehr genossen.
Sehr
So
schön, so
ein
soll es sein.
kleines.
Und genau. Paris-Brest ist ja nichts, was man eben also zwischendurch macht, so wie Madeleine abends einen Teig anrühren und in den Kühlschrank stellen und dann eben, ich finde, wirklich schnell backen. Paris-Brest macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen etwas mehr Aufwand zeitlich. Aber es ist einfach was, genau wie du sagst, zu deinem Geburtstag, ja, als besonderer Anlass. Und selbstgemacht und so frisch finde ich das unübertroffen.
Es war köstlich. Wobei, man könnte sich da schon auch einen Shortcut basteln, weil man Brandteig eigentlich ganz gut einfrieren kann. Man könnte immer so ein paar Brandteigkringel. Das ist übrigens der Zungenbrecher des Tages.
Dann.
Brandteigkringel. Ich sage es einfach dreimal hintereinander schnell und denkt an mich. Brandteigkringel könnte man einfach einfrieren, aber natürlich macht man das trotzdem nicht.
Ja, ich glaube auch wirklich, ja, man kann es einfrieren, aber ich bin dann immer eher doch für frisch. Und gerade wenn es zu so einem besonderen, schönen Anlass ist wie ein Geburtstag, dann darf man sich schon ein bisschen Mühe machen und die auch frisch backen, finde ich.
Das stimmt. Du darfst jetzt noch eine Lanze brechen für deine Brotabteilung im Buch, denn es sind auch Brotrezepte drin. Also man kann auch Brot backen mit deinem Buch. Und ich schleiche immer so ein bisschen drumrum und habe einen großen Ehrgeiz und denke immer, ah, jetzt ist es wieder nicht so geworden, wie ich es wollte. Schaffe ich das Brot, kriege ich das hin?
Also du meinst, dass das französische Landbrot, was ich ja ganz einfach im Bräter backe,
Ja,
das ist
kriegt.
wirklich ein, also genau, es sind zwei Rezepte drin, ist auch die Fougasse drin, die so ein bisschen mehr Handwerk erfordert. Und das französische Landbrot ist wirklich absolut einfach. Ich selber, ich liebe Brot zu essen. Ich bin, wie ich vorhin sagte, aber jetzt auch ein bisschen ungeduldig. Und wenn dann auch schon, also bei uns im Haus backt ja mein Mann zum Glück richtig tolles Sauerteig. Also er backt keine Brote, er backt Brötchen bei uns, weil er mir sagt, ich kann besser viel und klein als einmal groß. da ist er so sein Zuständigkeitsbereich sozusagen. Und ich bin dann eher die, die mal Brot backt. Lass mich aber auch gerne mal abschrecken, wenn irgendwelche tollen Brote in der Anleitung haben, wo zwei DIN A4 Seiten, dann denke ich, okay, da bin ich raus, weil, wie gesagt, ich habe auch noch ein Leben und möchte nicht meinen Tagesablauf oder meinen 2 Tage lang nur an die Brotback- und Ruhezeiten einhalten. Und ich habe versucht, ich habe ein Brot ausprobiert, mehrfach. Also, das ist das Rezept, was ich am. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gemacht habe, aber so viele, dass ich dann irgendwann auch überlegt habe, ob ich es dann doch wieder rausschmeiße. Es ist aber drin gelandet, weil ich dann irgendwann so zufrieden war, sagte, okay, das ist jetzt mein Brot, ein einfaches Brot, ein gelingsicheres Brot, wofür man aber jetzt nicht sein Leben unterordnen muss und im Topf gebacken, weil man einfach eine Wahnsinnskruste hat, weil das Brot saftig und feucht ist. Aber eben diese tolle, tolle Kruste. Und ich liebe das Backen im gusseisernen Bräter. Eben genau aus diesen Gründen. Man muss nicht irgendwie kompliziert beschwaden, den Ofen. Bei uns ist dann immer, dann läuft das Wasser raus. Also, das ist so ein bisschen die einfache Variante. Und ja, die Kruste ist unvergleichlich.
Hast du hast keinen Backofen, der das automatisch kann, der da so
Nee, ich.
Dampfstöße abgeben kann?
Nee. Nee, noch nicht. Ich glaube, das ist dann irgendwann mal fällig, wenn dieser Ofen den Geist aufgibt, was durchaus bald sein kann, so intensiv wie der in Benutzung ist bei uns. Eben durch diese ganzen Beschwadungsaktionen meines Mannes. Wir haben also diverse Beulen, Dellen schon im Backofen, aber dafür ist er ja auch da. Er soll er benutzt werden. Nein, aber im Moment, wir haben einen ganz normalen Backofen und ich bin auch sonst kein Fan von Hightech-Geräten. Ich bin da ganz oldschool. Und einen guten Gasherd, einen schönen normalen Backofen, eine gute Rührmaschine und naja, das war's im Großen und Ganzen.
Multizerkleinerer? Bist du eine Freundin von Multizerkleinerern? Weil ich denke immer so, vielleicht brauche ich das noch in meiner Küche, so ein Multizerkleinerer.
Also das habe ich ja, so für Pesto, Nüsse und so weiter oder was nicht, Parmesan, um mal schnell klein zu kriegen. Ja, das habe ich schon. Ich habe natürlich auch noch eine Eismaschine im Keller. Ich habe natürlich auch irgendwie so einen guten Powerblender. Ja, aber das ist nichts, was ich ständig in Benutzung habe. So die großen Geräte ist wirklich basic, weil ich koche. Also ich brauche auch keine Automaten, die für mich das Kochen übernehmen. Ich koche richtig. Ich bin dann auch gelernte Köchin und ich brauche ein Fünflingsbrett, ich brauche gute Messer, was man eben so hat als Köchin.
Als Profi wollen wir es beim Namen nennen.
Ja, aber als Prof brauchst du ja eigentlich gar nicht so viel. Hauptsache, die Sachen sind gut. Also letztendlich sage ich immer ein gutes, ja, eine gute Pfanne, ein guter Topf, ein gutes Messer, natürlich ganz wichtig, ist das Wichtigste. Alles andere ist überflüssig. Fast.
Ja,
Ja.
nur die
Aber
Rührmaschine,
daher, also
da bin ich noch
guter
dran.
Bräter. Ein guter Bräter ist nicht nur zum Schmoren da, zum Kochen, sondern eben auch zum Brotbacken. Und das ist wirklich eine, also ich habe da schon so viel Brot gebacken, das finde ich ganz großartig.
Ein Rezept, da haben sich bei mir in der Familie die Geister geschieden. Und das war die Fencheltat von Seite 90. Ich fand ja das Rezept köstlich und ich habe das ganze Ding auch alleine aufgegessen.
Na, so soll es dann wohl auch sein.
Weil niemand mochte die. Und da kamen wir nämlich, als ich das gepostet habe und gesagt habe, irgendwie, da komme ich hier mit meiner Familie nicht zusammen, kamen wir nämlich dann ins Gespräch und haben gesagt, lustig, oder? Dass es so ein paar Dinge gibt, die Menschen nicht mögen. Manche Menschen essen das einfach nicht. In dem Fall ist es eine wirklich köstliche Fencheltat, die aber noch getoppt ist mit Ziegenkäse. Und der Geschmack ist schon intensiv. Also das ist, ich finde es ja eine geile Kombi. Ich fand es köstlich. Mein Mann hat gesagt, das kann er auf keinen Fall essen. Er findet es scheußlich. Ich habe ihn auch noch mal gefragt, ob ich ihn so zitieren darf. Er meinte, ja, okay. Ich spreche aber mit der Kochbuchautorin. Und er so, okay. Aber es konnte er
Schön,
nicht essen. Er meinte, Fenchel
schönen
mag er.
Gruß.
Ich sag's ihm.
Ich nehme es nicht persönlich.
Nein,
Es gibt
nein, auf
einfach
keinen Fall.
Lebensmittel, die scheiden, die. Ach, wie sagt man da? Es gibt da weitere. Wir hatten ja mal lose ein paar Sachen überlegt. Es gibt einfach wirklich einige Lebensmittel und Ziegenkäse gehört dazu. Ich kenne auch viele Franzosen und Französinnen, die wirklich generell kein Käse essen und wo ich immer denke, wie geht das? Also Frankreich, das Land mit der größten Käseauswahl überhaupt. Und ich liebe Käse. Ich liebe auch kräftige Käse. Ich liebe milde Käse. Ich liebe alles an Käse. Wie kann man also eigentlich quasi aus Frankreich kommen und kein Käse mögen? Ja, aber ich kenne wirklich einige. Und Ziegenkäse ganz besonders, ja, polarisiert. Die einen lieben ihn, so wie ich, und andere mögen ihn einfach nicht. Und wo ich denke, okay, wenn du keinen Ziegenkäse magst und dann Familiengefallen tun möchtest, dann mach sie halt ein andermal oder er vielleicht, dein Mann, nimm was Milderes, nimm irgendwie einen milden Schafskäse oder fang mal mit Jürgen Gouda an. Ich weiß nicht. Aber es gibt natürlich, hast ein anderes Aroma, aber man kann es ja auch so ein bisschen entschärfen.
Absolut. Wir haben mal so eine lose Sammlung gemacht. Fenchel stand auf der Liste. Ich
Ja.
habe lange keinen Fenchel gegessen. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Praktikum gemacht in Frankfurt am Main. Da hat mein Mitbewohner immer Fenchel gegessen und ich dachte, ah, fancy, was ist denn das Cooles? Und so, ja, das ist so aus Italien, das ist Fenchel. Okay. Da war ich so Anfang 20. Bei uns zu Hause gab es das nicht, Fenchelknollen. Dann habe ich mich so langsam rangetastet. Das ist aber so ein Standard in meiner Küche geworden. Es ist jetzt noch nicht so lange. Das geht wahrscheinlich mehreren so, oder?
Das geht bestimmt mehreren so und das ist ja auch, wie du sagtest, und wenn es Anfang 20 war, da liegen ja ein paar wenige Jahre dazwischen jetzt. Und wie es eben so auch da verändert sich ja auch viel. Ich bin auch nicht mit Fenchel groß geworden. Das gab es bei uns überhaupt nicht. Bei uns gab es auch keinen Mangold oder frischen Spinat. Das kannte ich nicht als Kind, als Jugendliche. Und da hat sie natürlich auch jetzt in den Jahren eine ganze Menge getan. Und ich erlebe es aber auch heute noch, wenn ich auf dem Markt einkaufen gehe, was ich ja mindestens einmal die Woche mache und liebe. Und auch da gibt es immer wieder Menschen, die gucken Gemüse an und dann überlegen sie, was mitmachen. Und manchmal werde ich da auch herbeizitiert und soll den anderen Kundschaften sozusagen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen oder ein paar Rezeptideen aushelfen, weil das Bewusstsein ist eben noch nicht da. Und das. Also für uns, die wir mit Kochbüchern zu tun haben, mit Kochen, mit Genuss,
Mit
also
Ausprobieren vor allem, das
mit
ist ja das
Ausprobieren
Spannende.
natürlich, mit Neugierde, mit ich nehme halt mal Gemüse mit vom türkischen Lebensmittelhändler, was ich aber noch nie in der Hand hatte. Jo, und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und das können eben viele nicht und wollen auch nicht. die kochen dann halt auch vielleicht auch immer eher das Gleiche. Und umso schöner finde ich es, dass es mittlerweile so eine tolle Auswahl an Gemüse gibt und eben nicht nur die Standards, die man vielleicht im Supermarkt bekommt, das ganze Jahr über dann. Sondern ich freue mich dann eben jetzt, wenn der Fenchel bald wieder wächst. Bei uns im Garten ist er jetzt schon. Also dieses Jahr könnten wir eine schöne Fenchelernte in unseren neuen Hochbeeten bekommen. Mein Mann kümmert sich da intensiv darum, bin ich ihm auch sehr dankbar, weil ich dann eher die bin, die dann erntet und verarbeitet, und er macht so die meiste Vorarbeit. Da haben wir eine ganz geschickte Arbeitsaufteilung, finde ich.
Ich finde
Und
auch.
ich freue mich da sehr, genauso auch über den Mangold, diesen bunten Mangold, über die roten Beeten, die ich dann aus der Erde ziehe, oder die Radieschen gerade. Und natürlich gibt es immer ja, Menschen, die eben das eine oder andere nicht mögen. So. Das ist so. Und
Ich
so
habe dann
liegen
so
die Gründe.
überlegt, was ich nicht gerne mag.
Na.
Aber ich bin jetzt nirgendwo so richtig. Also ich bin kein Freund von Austern. Das habe ich mal probiert. Finde ich jetzt, gibt mir nichts. Vielleicht müsste ich noch mal gratinierte Austern probieren. Das ist ja noch mal anders. Vielleicht ist das interessant.
Auf alle Fälle ist das ein guter Einstieg für Austern. Aber ich meine, auf Austern kann man auch verzichten, wobei ich sie mittlerweile auch ganz gerne mag. Früher mochte ich sie auch nicht. Da hat man das Gefühl, so Schluck Meerwasser. Und heute, wenn ich in Frankreich bin und wirklich dann direkt frisch vom Produzenten da eben so ein halbes Dutzend Austern, Glas Weißwein dazu, es ist für mich großartig. Ich liebe das, ich zelebriere das. Die können ganz schlicht sein. Und ich glaube, um sich da ranzutasten an Austern, wenn man es möchte, dann ist auf alle Fälle eine warme Variante erstmal gut. Wegen der Konsistenz und auch weil der Geschmack einfach schwächer ist. Aber ansonsten Austern auch. Aber wie so vieles, es ist ja auch so eine Erfahrungsreise. Man, vor 20 Jahren hättest du mich mit Austern auch jagen können. Und mittlerweile schätze ich das sehr. Und ich glaube, da geht es uns ja mit anderen Lebensmitteln auch. Als Kind mochte ich kein Kümmel. Kümmel war für mich auch so was Altbackenes. Wenn mein Mann heute so Dinkelseelen backt, alle 2 Wochen macht er da irgendwie so 2 Bleche, die sind mit grobem Salz und mit Kümmel bestreut. Also die ist noch nicht mal abgekühlt, da habe ich schon eine im Mund mit Butter. Das ist einfach ganz, ganz großartig. Und da muss auch Kümmel drauf. Und damit hättest du mich vor ein paar Jahren auch jagen können. Und so gibt es hier andere Lebensmittel oder auch gerade Gemüsesorten. Steckrüben zum Beispiel. Für mich heute ist das ein ganz tolles, erdiges, würziges Gemüse. Meine Elterngeneration kann mit Steckrüben, die kannst du damit jagen, weil da mussten sie zu viel davon essen nach dem Krieg. In den berühmten Steckrübenwintern. Und für uns ist heute eine Steckrübe was ein wunderbares, würziges, deftiges Gemüse im Herbst und Winter.
Vielleicht haben wir auch ein paar mehr Tricks und Kniffe entwickelt, wie man die verschiedenen Gemüse verarbeitet. Ich kann mich an eine Rosenkohlsuppe erinnern. Die hat meine Mutter immer für meinen Papa gemacht, genau einmal im Jahr, weil mein Papa das gerne mochte. Und ich fand es absolut ekelhaft. Aber ich komme aus Süddeutschland, da gibt es dann die Tradition, es gibt eine Suppe als Mittagessen und dann gibt es was Süßes hinterher. Also
Ja.
Pfannkuchen oder Kaiserschmarrn oder ein süßes Teilchen oder Rohrnudeln. Also man muss nicht nur Suppe essen.
Zwetschgenkuchen. Ja.
Genau, schöner Zwetschgeplatz.
Ja.
Und also ein Zwetschgenkuchen, ein schöner Zwetschgenkuchen übersetzt. Und das war dann so die Rettung. Also man muss es probieren, aber man muss es nicht essen. Aber Rosenkohlsuppe würde ich auch in meinem Leben nie mehr kochen. Aber Rosenkohl karamellisiert und dann so ein bisschen geröstet in der Pfanne. Super, aber auch ein ganz
Oder
anderer
außen.
Geschmack.
Ja, natürlich ein anderer Geschmack. Oder aus dem Ofen. Und weil du gerade auch Rosenkohl ansprachst, bei uns gab es früher in der Familie so Rosenkohlauflauf mit Tomatensauce. Es war immer verkocht, es war immer weich, es roch immer unglaublich streng. Also gruselig. So, es hat auch bei mir also jahrelang eine Rosenkohl-Abstinenz gebraucht. Und mittlerweile, ich liebe Rosenkohl, eben wie du sagst, angebraten aus der Pfanne oder vom Blech geröstet, mit Apfel. Mit Zwiebeln, knusprig karamellisiert, ein bisschen Honig drüber. Wir haben ja nur auch viel, viel Honig, weil wir eigene Bienen haben. Das finde ich ganz tolles, deftiges Wintergemüse. Und man muss, wie du sagst, eben auch die Sachen weiterentwickeln. Es gibt halt nicht nur die Rosenkohlsuppe oder eben diesen schwierigen Rosenkohlauflauf aus meiner Kindheit. Und da ist auch in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel passiert, dass wir das Gemüse wirklich mehr feiern, das Gemüse in den Mittelpunkt rücken und eben nicht die Rosenkohl, ja, den kleinen Rosenkohl als Beilage zum Braten, zum Fleisch haben, sondern eben auch das Rosen, den Rosenkohl in den Mittelpunkt rücken und ihm da eben auch Gewürze, andere Aromaten zur Seite stellen, die eben auch so ein Rosenkohl ganz wunderbar werden lassen.
Was ich auf jeden Fall, wo ich einen Bogen drum mache, sind Innereien. Aber gar nicht, weil ich irgendwie nicht innerlich schon den Willen hätte, Nose to Tail alles zu essen, was so ein Tier hat, aus großem Respekt. Aber da habe ich so eine Hemmschwelle. Obwohl ich als Kind habe ich das schon gegessen. Saure Nierchen, das ist so was ganz Schwäbisches, das fand ich immer lecker. Es gab es nur montags, weil dann die Nieren frisch waren. An den restlichen Tagen konnte man keine Nierchen kaufen. Aber ansonsten habe ich ein ganz schlimmes, eine ganz blöde Erinnerung. Ich habe mal Hühnerherzen in so einem Yakitori-Grill in Japan gegessen. Es kann auch am Jetlag gelegen haben, aber ich habe ganz schlecht geträumt danach. Also die hingen mir noch nach, die waren lecker. Und ich habe natürlich ganz cool auch alles gegessen. Das war so ein halbes Business-Essen. Also es war trotzdem irgendwie schwierig. Obwohl es Quatsch ist, ja, ist ja völliger Quatsch, aber irgendwie. Da war ich nicht gut drauf und dann hing mir irgendwie diese Hühnerherzen ein bisschen nach. Naja.
Das ist ja manchmal so, dass man dann wirklich auch wenn es dann keinen Zusammenhang gäbe, mehr gibt es, dass man auch einfach trotzdem da so eine Aversion entwickelt hat. Das ist einfach dann die Psyche, die uns davon auch einen Streich spielt. Und vielleicht gibst du irgendwann in ein paar Jahren den Hühnerherzen wieder mal eine Chance. Wer weiß,
Bestimmt.
was sich
Ich
noch
bin ja
alles so entwickelt.
experimentierfreudig. Ich habe ja Bock. Ich bin ja
Ja.
grundsätzlich begeisterungsfähig zu fast allem. Insofern glaube ich. Und du siehst ja, ich habe die Geschichte jetzt direkt wieder parat gehabt. Das Thema verfolgt mich und irgendwann werde ich dem nochmal eine Chance geben. Oder vielleicht grundsätzlich dem Thema Innereien. Aber vielleicht in kleinen Dosen und vielleicht, wenn nicht so viele Familienmitglieder mitessen müssen.
Genau, vielleicht probierst du es einfach mal für dich alleine aus. Und das sollte man ja generell, finde ich, einfach mal wieder auch, vielleicht auch ein Gemüse, was man sagt, ach nee, das mag ich einfach nicht, vielleicht mal durch eine andere Zubereitungsart mal wieder eine Chance geben. So gerade, wenn du vorhin gesagt hast, auch Fenchel, also viele mögen ja auch Fenchel, diesen gekochten, also gegarten Fenchel nicht so sehr gerne. Mensch, dann beiß doch halt mal ein Stück Fenchelknolle rein. Eine rohe Knolle ist wunderbar. Die hat ein ganz anderes, ja, ätherisches Aroma. Man hat diese Kargigkeit, ist eben nicht verkocht und so ein bisschen faserig. Wenn man oder ein Fenchel fein hobelt, bisschen mariniert, Zitrone, Olivenöl. Das ist was, also ich mag es unglaublich gerne. Ich finde es ganz, ganz würzig. Und deswegen immer wieder auch mal was probieren und ja, sich nicht einmal so geschlagen geben, sondern immer wieder mal ausprobieren. Weil man kann auch, also gerade mit Gemüse, finde ich, kann man so wahnsinnig viel machen. Und das versuche ich ja auch in meinen Büchern immer wieder zu zeigen. Und es ist mir ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen natürlich.
Ich finde auch interessant, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, warum Menschen Dinge nicht mögen. Das Internet sagt, dass es daran liegt, dass wir evolutionsbedingt uns schützen wollten vor giftigen Dingen und deshalb eine kleine Abneigung gegen Bitterstoffe haben, die aber wiederum ja für uns total gesund sind. Und ich merke auch, je älter ich werde, desto mehr mag ich das auch, das, was bitter ist. Und dann fällt es mir fast schwer, was zu finden, weil ich festgestellt habe, der Chicorée ist gar nicht mehr so bitter, wie er früher war. Das wurde dem wohl weggezüchtet. Ist dir das auch schon aufgefallen oder geht es nur mir so?
Ja, nein, das ist leider wirklich so. Also gerade diese Bittersalate, Endivie zum Beispiel, bei uns zu Hause früher Endivie, war wirklich bitter. Und als Kinder mochten wir das auch nicht gerne, weil eben, wie du sagst, diese Bitterstoffe, also diese Liebe zu bitteren Lebensmitteln, das kommt erst später. Als Kind mag man eh alles gern, was süß ist. So, bitter ist wirklich ein Geschmack, der sich auch entwickelt, den muss man auch ein bisschen lernen. Heute wissen wir eben, Bitterstoffe sind unglaublich gesund und sie bringen ja auch einfach nochmal eine ganz andere Aromatik ins Essen, die ich sehr, sehr wichtig finde und sehr schätze. Aber heute so ein Endiviensalat ist, ja, also er ist immer noch herzhaft, immer noch kräftigen Geschmack, aber er hat längst nicht mehr diese Bitterstoffe wie früher. Chicorée ganz genauso. Radicchio vielleicht heute noch am meisten. Da hat man irgendwie akzeptiert und gelernt, dass er eben so ein bisschen bitter ist, aber auch da, finde ich, gibt es große, große Unterschiede. Manche schmecken einfach ja auch wässrig nach nicht viel und manchmal hat man das Glück, einen richtig herzhaften, leicht bitteren Salat zu haben, den man ja ganz wunderbar kombinieren kann. Und diese Bitterkeit kann man ja auch ein bisschen ausgleichen durch einen Frucht, durch ein bisschen Säure-Süße-Spiel. Und das macht es ja auch so spannend, finde ich.
Das finde ich inzwischen auch. Also dafür liebe ich ja Kochbücher, dass man genau solche Sachen ausprobiert und dass man immer wieder was Neues entdecken kann, für sich den Geschmack dann auch erweitern kann oder eben auch spannende Geschmäcker überhaupt zu sich nach Hause holen kann. Das schätze ich so sehr an Kochbüchern, die mich an die Hand nehmen und mir sagen, na, guck mal hier, das sieht doch lecker aus. Wichtig, schönes Bild. Also ich würde jetzt nichts
Ja.
ausprobieren, wenn nicht ein schönes, leckeres Bild dabei ist. Aber wenn es super lecker aussieht und die Autorin oder der Autor mir glaubhaft versichern kann, dass ich das hinkriege durch eine überschaubare Zutatenliste und eine überschaubare Zubereitung, dann gehe ich das auch gerne an. Und dafür lieben wir ja Kochbücher. Wahrscheinlich auch die Menschen, die jetzt gerade zuhören, für die ich übrigens noch einen sehr wichtigen Punkt habe, eine spannende Information. Als ich geschaut habe im Internet nach Lebensmitteln, die nicht alle Menschen mögen, habe ich was sehr Spannendes entdeckt, was ich noch nicht wusste. Ich bin gespannt, ob du das wusstest. Koriander. Man mag es oder man hasst es. Und ich habe jetzt rausgefunden, danke Internet, dass es an einem Gen liegt, das uns dabei unterscheidet. Es gibt das Gen, Achtung, ich weiß sogar die Bezeichnung, danke Internet, OR6A2. Also wenn man richtig nerdy beim nächsten asiatischen Besuch im Restaurant angeben möchte, kann man sagen, ich habe leider einen anderen OR6A2-Genvoraussetzungsstamm. Wenn man hier unterschiedlich veranlagt ist, kann es sein, dass man den Koriander als extrem seifig oder parfümartig wahrnimmt und für alle anderen, Gott sei Dank auch für mich, ist es ein total frisches, zitrusartiges Kraut, was man genießen kann. Aber es liegt nicht daran, dass sich da die Geschmäcker scheiden, sondern tatsächlich an den Genen. Spannend, oder?
Total spannend, genau. Das kam auch in den letzten Jahren, glaube ich, auch erst raus. Und dieser seifige Geschmack, den manche Koriander-Nicht-Esser eben auch beschrieben haben, ich wusste immer nicht, wovon reden die. Habe ich noch nie im Mund gehabt. Und mir geht es so wie dir. Ich liebe auch Koriander und ich vertrage ihn auch. Also ich habe das ganz normale Empfinden und also Koriander. Also ist bei uns quasi mittlerweile zu so einem Dauergast in unserem Kühlschrank geworden. Er wächst jetzt auch im Garten, aber er dauert, es braucht noch ein bisschen. Und also ohne Koriander ist es eigentlich gar nicht mehr möglich zu kochen, finde ich.
Ja, ich
Ja.
liebe ihn auch sehr. Aber um zurück auf dein Buch zu kommen,
Ja.
meine grüne französische Bistroküche. Achtung, ich kenne eine Redewendung auf Französisch. Also nicht sehr viele, aber diese eine kenne ich. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Über Farben und Geschmack lässt sich nicht streiten.
Ja.
Und ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort vielleicht für unser Gespräch. Denn darum geht's. Man kann nicht darüber streiten, aber man kann Geschmack entwickeln. Man kann Dinge ausprobieren. Zum Beispiel mit deinem neuen Buch.
Und man
Meine
kann
grüne
darüber
französische
reden.
Bistroküche. Ja.
Ja, und man kann auch einfach darüber reden und im Gespräch bleiben. Das finde ich ja viel wichtiger als zu streiten gleich. Man,
Absolut.
ja, genau. Das sollten wir jetzt doch alle irgendwie auf die Fahnen schreiben.
Und wenn man nicht offen bleibt, dann verpasst man vielleicht auch was. Vielleicht hätte ich dem Rosenkohl nie wieder eine Chance gegeben, wenn
Ja.
mein Kumpel Matthias nicht den Rosenkohl mit Zwiebeln und Zucker in die Pfanne geschmissen hätte. Dann hätte ich vielleicht nie wieder Rosenkohl gegessen. Danke, Matthias. Liebe Grüße nach Berlin.
Gruß an Matthias, Gruß an deinen Mann, an deinen Sohn. Wen haben wir jetzt noch vergessen?
An deinen Mann,
Ja,
der die
an
guten
meinen
Brote
Mann
backt und dein Gemüse anbaut.
und der im Garten werkelt. Genau, so soll es sein.
Fantastisch. Ich bin schon ganz gespannt auf unser nächstes Gespräch, das bestimmt bald folgen wird, denn du bist immer sehr fleißig, Anne-Katrin, und ich bin schon ganz gespannt, was als nächstes von dir kommt.
Also es kommt definitiv was. Wie sagte auch letztens eine Dame aus dem Verlag, du weißt ja, nach dem Buch ist vor dem Buch und so ist das. Also es geht weiter, wobei ich mich immer noch so sehr über mein Herzensprojekt, meine grüne französische Bistroküche freue. Ja, das ist so, hat schon so einen ganz besonderen Platz in meinem Leben. Aber auf alles andere freue ich mich auch sehr und da kommt noch was.
Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist ein wunderschönes Buch. Die Bilder sind fantastisch und die Texte natürlich auch, von den Rezepten ganz zu schweigen. Deshalb, letzter Gruß an Wolfgang Schad natürlich, mit dem du für dieses Buch wieder zusammengearbeitet hast und der wirklich diesen besonderen Look wieder in dein Buch bringt hier.
Genau, und noch ein Gruß auch an den einfach wunderbaren AT-Verlag, an die tolle Gestaltung, an die tolle Grafik. Das haben die einfach ganz wunderbar in enger Abstimmung umgesetzt. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich umso dankbarer.
Was mir da total aufgefallen ist, ist die wunderschöne Rezeptüberschrift, also die Schrift der Überschriften. Die hat sowas Feines und ist sowas Besonderes. Das sieht schon französisch aus. Das muss man erstmal schaffen, so eine Schrift dafür zu finden, dass es wirklich auffällt.
Das
Also
schafft man eben,
wirklich.
wenn man mit guten Buchgestaltern zusammenarbeitet. Und das ist eben auch für mich eine ganz riesengroße Freude gewesen.
Dann hoffe ich, dass das nächste Buchprojekt sich auch so gut angeht wie
Bestimmt.
dieses. Und wie gesagt, ich bin gespannt. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Anne-Katrin.
Ich danke dir, liebe Christina. Und dann bis bald.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.